Die Weltverbesserer. So heißt ein Buch, das mein Kollege Knut Kortzen geschrieben hat und das sich mit der Geschichte des Aktivismus beschäftigt. Die Weltverbesserer, das verrät etwas über die Geschichte dieses Begriffs, aber auch über die Selbstwahrnehmung von Aktivistinnen und Aktivisten, die da lautet, wir verändern die Welt und zwar zum Besseren, wozu auch sonst. Nur, so wird dieser Begriff heute kaum mehr verwendet. Mein Eindruck ist eher der, dass aktivistisch im politischen Diskurs inzwischen zu so einer Art Kampfbegriff geworden ist, also zu einem Attribut, das den oder diejenige disqualifizieren soll, der oder dem man es anhängt. Das kann man aktuell sehr schön oder vielleicht müsste man auch eher sagen unschön beobachten an einem Fall aus der Berliner Bundespolitik. Es geht, Sie ahnen es, um Frauke Brosius-Gersdorf, Professorin, Rechtswissenschaftlerin und eigentlich eine sichere Kandidatin für ein Richteramt am Bundesverfassungsgericht, bis sie Opfer einer Kampagne wurde, die sie als Lebensfeindin, ein Zitat, als knallharte Abtreibungsbefürworterin hingestellt hat und eben auch als woke Aktivistin, die im Hohen Haus des Bundesverfassungsgerichts nichts zu suchen habe. Für uns eine Gelegenheit, mal darauf zu gucken, wie dieser Vorwurf aktivistisch eigentlich funktioniert, also wieso dieses Label zu so einer Kulturkampfformel geworden ist. Und das will ich tun mit Kersten Svenroth, Diskurslinguist an der Uni Magdeburg und schon öfter Gast in unserer Sendung. Freut mich, dass es wieder mal klappt, Herr Roth.
Ich grüße Sie.
Vielleicht fangen wir einfach mal mit so einer Art Bestandsaufnahme an in dieser Kampagne gegen Brosius-Gersdorf. Welche Rolle spielte dort denn der Vorwurf, sie sei aktivistisch?
Na, zunächst mal ist, glaube ich, ganz interessant, Sie haben die Lebensfeindin eben schon zitiert. Das ist natürlich ein viel deutlicherer, stigmatisierender Ausdruck. Ja, also es gibt niemanden, der sich selbst als Lebensfeindin bezeichnen würde, egal welche Position er in der Abtreibungsfrage vertritt. Also das ist so ein Ausdruck, der würde uns sehr schnell sofort auffallen, was seine Stoßrichtung ist. Und gemessen daran ist natürlich aktivistisch oder Aktivistin eigentlich zunächst mal viel harmloser oder viel unauffälliger. Da steckt aktiv drin. Aktiv klingt ja irgendwie nach was Gutem zunächst mal. Aber natürlich steckt eine sehr weitgehende Delegitimisierung der Kandidatin drin, die, indem sie als Aktivistin bezeichnet wird, nicht nur in bestimmten Positionen kritisiert wird, sondern im Grunde als etwas bezeichnet wird, was sie als Juristin eben einfach gar nicht sein kann, nämlich eine Aktivistin.
Versuchen wir es doch mal noch mal genauer zu fassen. Also wie soll dieser Begriff verstanden werden? Was soll Aktivistin insinuieren in dem Fall?
Ja, also so wie wir es zunehmend finden, hat es, würde ich sagen, mindestens drei Aspekte, die die Bedeutung doch eher negativ erscheinen lassen. Das eine ist einfach schlicht diese Endung Ismus, ja, im Aktivismus. Die haben wir im Deutschen sehr produktiv in ganz verschiedenen Kontexten, aber wir haben sie eben auch in stark ideologischen Kontexten, Sozialismus oder Ähnliches, auch in Krankheitskontexten, wenn man den Alkoholismus zum Beispiel denken. Das Spannendere ist allerdings, wenn wir nach dem schauen, was wir in der Linguistik Kollokationen nennen, also wenn wir gucken, mit welchen anderen Wörtern in der Umgebung kommt denn aktivistisch vor. Dazu kann man in Daten und in Corpora gucken und dann sieht man, dass das Wort eigentlich immer so vorkommt, dass dem Aktivisten ein bestimmtes, ja, weltanschaulich politisches Thema zugeordnet wird und zwar eines. Also wir haben Klimaaktivisten, wir haben Menschenrechtsaktivisten. Das heißt, das ist immer jemand, der sozusagen auf ein Thema fokussiert ist und das irgendwie fanatisch verfolgt. Und das würde jetzt hier insinuieren, dass eben zum Beispiel Frau Brosius-Gersdorf Aktivistin eben für ihre Position in der Abtreibungsfrage ist. Und das Dritte ist, dass man schon sehen kann in den Daten, dass es in letzter Zeit eine Tendenz dazu gibt, den Begriff zu nutzen für Akteure, die auch zu Rechtsverletzungen bereit sind. Wir haben das ganz stark im Letzte-Generation-Kontext gehabt, die sehr häufig als Klimaaktivisten bezeichnet wurden. Häufiger übrigens als jetzt die Akteure von Fridays for Future zum Beispiel. Und wir finden es ein bisschen auch interessanterweise auf der anderen Seite, es gibt mittlerweile auch die Bezeichnung rechte Aktivisten relativ frequent. Und wenn man sich genauer anguckt, wo das verwendet wird, dann wird das eigentlich immer für Akteure verwendet, die auch zum Teil justiziabel Rechtsverletzungen begangen haben.
Und trifft irgendetwas davon auf Frau Brosius-Gersdorf zu, Ihrer Einschätzung nach?
Also zunächst mal muss man für diese Frage sich, glaube ich, nochmal klar machen, dass die Kritik sich im Moment an eine Wissenschaftlerin richtet. Mhm. Frau Brosius-Gersdorf ist im Moment noch nicht Richterin oder nicht Verfassungsrichterin. Und Jetzt ist es so, dass ich ihre wissenschaftliche Qualifikation, ich persönlich als Linguist natürlich nicht beurteilen kann. Es gehört auch zur Redlichkeit von Wissenschaftlern, nur Aussagen zu Dingen zu tätigen, die sie auch beurteilen können. Mhm. Ich kannte Frau Brosius-Gersdorf bis vor kurzem noch gar nicht. Also da kann ich im Grunde nichts dazu sagen. Aber es gibt natürlich unabhängig von meiner subjektiven Meinung ausreichend Hinweise darauf, dass es auf sie natürlich nicht zutrifft. Also es gibt diesen offenen Brief von, ich glaube, 300
oder über 300, nicht, genau.
Fachkollegen, die ja immer in ihren Namen und ihr Renommee hergegeben haben, um dafür zu bürgen. Und insgesamt ist es natürlich so, dass sie eine wissenschaftliche Karriere gemacht hat über viele Jahrzehnte hinweg. Aber das ist eben genau der Punkt, die Wissenschaftlerin zu delegitimieren mit dem Ausdruck und ein bisschen da vermutlich auch, und darin sehe ich das eigentliche Problem, Wissenschaft im Ganzen. Da ist mir wichtig, Wissenschaftskritik ist total notwendig. Also ich möchte mich überhaupt nicht gegen Wissenschaftskritik wenden. Wissenschaft ist auch eine Herrschaftsinstanz und universitäre Forschung wird aus Steuergeldern finanziert. Also ist total wichtig. Die Frage ist nur, was ist der Ersatz für Wissenschaftlichkeit und wissenschaftliches Argumentieren? Und wir sehen in den USA derzeit, wie schnell, hätte niemand für möglich gehalten, glaube ich, man Spitzenforschung im Land der Spitzenforschung zerstören und kaputt machen kann, und zwar durchaus auch naturwissenschaftliche, keineswegs nur kultur- und sozialwissenschaftliche. Und das ist, glaube ich, der Kontext, in dem ein solcher Sprachgebrauch dann wirklich problematisch wird.
Mhm. Aber interessant finde ich doch, dass sich dieses Label aktivistisch hält, obwohl es ja auch Stimmen aus dem eher rechten oder konservativen Milieu gibt, sei es von Politikerinnen oder Kommentatoren, also aus der Presse, die anerkennen, ja, sie mag eine kompetente Verfassungsrechtlerin sein, aber aktivistisch sei sie dennoch. Stelle ich mir die Frage, wieso bleibt dieses Label trotzdem kleben, trotzdem man auf der anderen Seite anerkennt, dass sie nach professionellen Maßstäben eigentlich einen guten Job macht? Hat das mit der Wahrheit dieses Begriffes zu tun?
Genau, also da würde ich mich auf den Anfang wieder zurückbeziehen. Das Wort sieht natürlich zunächst mal ganz harmlos aus. Also man muss ein bisschen genauer hinschauen, um zu sehen, wie stark der Vorwurf ist, der da drin steckt. Aber es wird durchaus, glaube ich, auch unter Ausnutzung dieser Wahrheit, wie Sie sagen, auch strategisch genutzt. Man kann mit diesem Ausdruck sozusagen die Ablehnung einer Person wie Frau Brosius-Gersdorf oder auch ihrer Position sehr leicht als einen Akt der Vernunft der Mitte sozusagen darstellen. Also Söder sagt, die Daten sollten weniger aktivistisch oder polarisierend sein. Mhm. Ja, und das Gegenteil dazu ist dann sozusagen das, was er für sich in Anspruch nimmt, eben so gesunden Menschenverstand zu vertreten. Wenn ich das noch sagen darf, Frau Brosius-Gersdorf hat darauf übrigens in dem Gespräch mit Markus Lanz spiegelbildlich reagiert, indem sie dort gesagt hat, sie vertrete absolut gemäßigte Positionen aus der Mitte der Gesellschaft. Mhm. Ich hätte ihr davon, glaube ich, abgeraten, weil sie sich damit im Grunde in diesen politischen Raum begibt. Sie benutzt ein politisches Hochwertwort, Mitte der Gesellschaft, das unglaublich vage ist. Wir wissen gar nicht, wo die ist und wer die ist. Und eigentlich ist das nicht der Kontext, in dem sie als Wissenschaftlerin und auch potenziell als Verfassungsrichterin agiert, sondern da geht es um Verfassungsnormen, die sie auch ohne Rücksicht auf Mehrheiten oder Mitte der Gesellschaft zu schützen hat.
Also Sie würden sagen, da tritt sie eigentlich aus ihrer professionellen Rolle heraus und positioniert sich als Bürgerin in einem bestimmten Diskursfeld.
Ja, also meines Erachtens nimmt sie damit genau dieses semantische Feld von Aktivistin auf. Und ja, wie gesagt, ich hätte abgeraten, das so zu formulieren.
Mhm. Ich würde nochmal darauf zurückkommen, was Sie gerade gesagt haben, nämlich diese zwei Seiten. Also wenn wir Aktivist sagen oder wenn man den Aktivismusvorwurf macht, dann erzählt man implizit immer so eine Art von Geschichte mit, von wegen, ich bin es nicht. Also ich bin neutral, ich bin normal, ich bin besonnen, ich bin bürgerlich, ich bin ein Vertreter der Mitte, ich bin irgendwie politisch unschuldig. Mhm. Ist das eine verbreitete Diskursstrategie? Und wenn ja, wo kommt sie vor allem vor? Also zu verschleiern, dass man sich selbst politisch positioniert und gleichzeitig an die Gegenseite so eine, ja, entweder den Aktivismusvorwurf zu machen und dadurch auch so eine übertriebene Neutralitätsanforderung zu stellen.
Naja, zunächst mal knüpft das an eine Alltagserfahrung oder eine Alltagseinstellung, die wir, glaube ich, alle haben. Also so im Alltag glauben wir alle immer, dass wir die einzig mögliche Sichtweise auf die Dinge haben. Und das ist auch gesund und das ist praktisch in den meisten Dingen. Aber in diesem politischen Raum wird es natürlich problematisch. Ja, ich würde sagen, das gehört in die populistische Generalstrategie, zwei Gruppen zu bilden. Mhm. Aus den normalen Menschen mit dem gesunden Menschenverstand, sage ich mal, auf der einen Seite und auf der anderen Seite denen da oben, ja, also den Eliten, denen man dann zuschreibt, eben zum Beispiel ideologisch zu indoktrinieren, bestimmte Interessen zu verfolgen, indem man die Leute zu einem Denken oder zu Einstellungen eben jenseits dieses gesunden Menschenverstands zu animieren. Und das steckt natürlich in dieser Diskussion auch nochmal drin. Dazu gehört dann eben die Zuordnung von dem gesunden Menschenverstand, der die einzig mögliche Sichtweise ist und alles, was davon abweicht oder sich sogar gezielt dagegen wendet, wie wir das bei der Diskussion um die NGOs vor ein paar Monaten hatten, sozusagen als abwegiges Eliteninteresse markiert.
Steckt nicht, also um es hier mal ins Konstruktive zu wenden, steckt nicht in der Erwartung, zum Beispiel an eine Wissenschaftlerin neutral zu sein, auch etwas Wahres, das würden wir erwarten, oder? Dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Juristinnen und Juristen in einem gewissen Sinn neutral sind. Ist das ganz verkehrt?
Naja, ich glaube, da haben wir das nächste Wort auf dem Tisch, nämlich neutral, wo wir uns genauer anschauen müssen, was das eigentlich heißt. Also ich würde sagen, eine Verfassungsrichterin muss überhaupt nicht neutral sein. Mhm. Ich würde sagen, das Amt ist sogar definiert durch Parteilichkeit, nämlich durch Parteilichkeit für die Verfassung. Wieder so mit der Brille des Sprachwissenschaftlers muss man außerdem sagen, dass gerade Verfassungen natürlich besonders auslegungsbedürftige Textsorten sind, noch mehr als andere Gesetze. Also wir arbeiten seit 70 Jahren mehr oder minder mit derselben Verfassung und das hat damit zu tun, dass sie sich anpassen kann, weil sie ausgelegt werden kann. Und das ist ja genau das, was Verfassungsjuristen tun. Sie nähern sich mit bestimmten Prämissen, bestimmten Positionen, bestimmten Rechtsauffassungen diesem Text und versuchen ihn auszulegen. Und objektiv, wenn ich das jetzt mal bei aller Vorsicht als Gegenbegriff einführen darf, wird dieser Auslegungsprozess dadurch, dass die Fachdiskussion, die die Richterinnen und Richter im Verfassungsgericht dann in einem sehr, sehr aufwendigen, häufig ja Monate, manchmal jahrelangen Prozess führen, auf rechtswissenschaftlichen Prinzipien beruht, über die Einigkeit besteht innerhalb dieser Gruppe. Das sind Regeln, die tatsächlich ein bisschen das Problem mitbringen, das in ihrer Natur liegt, dass diejenigen, die in diese Regeln nicht eingeführt sind, sie nicht voll nachvollziehen können. Deshalb hat das Verfassungsgericht natürlich immer auch eine Übersetzungsaufgabe, der es bei der Verkündung der Urteile ja dann auch nachkommt. Aber an diesen Diskussionen im Verfassungsgericht könnten Sie und ich nicht einfach morgen teilnehmen, weil wir die Regeln davon nicht kennen. Und das ist genau das, was letztlich eben alles mit in Frage gestellt wird, wenn die wissenschaftliche Tauglichkeit von Frau Brosses-Gersdorf in Frage gestellt wird.
Mhm. Das heißt, deswegen ist dieser Vorwurf, sie sei aktivistisch, auch eine Art globaler Vorwurf oder eine Art globales Infragestellen des wissenschaftlichen, in dem Fall rechtswissenschaftlichen Diskurses.
So ist es.
Sagt der Diskurslinguist Kersten Sven Roth, Professor an der Uni Magdeburg, mit dem ich über diesen Kampfbegriff aktivistisch und ganz konkret den Fall der Diskussion rund um die möglicherweise künftige Verfassungsrichterin Frauke Brosius-Gersdorf gesprochen habe. Herr Roth, vielen, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.